Der Film heißt ja The Loud Spring, also der laute Frühling. Und da habe ich mich gefragt, ist das der Titel ein Blick zurück auf die Klimaproteste oder auf das, was kommen muss und wird, auch mit dem Blick auf den kommenden Frühling?
Also der Titel spielt an auf so ein sehr berühmtes Buch, das heißt The Silent Spring, das vor 60 Jahren erschienen ist und das gemeinhin für den Anfang der Umweltbewegung steht. Da geht es darum, dass Pestizide die Insekten zerstören. Und und wir haben den Film The Loud Spring genannt, weil wir denken, dass wir eine Revolution brauchen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden und das Schlimmste zu verhindern. Und dann spielt er auch noch an auf den arabischen Frühling und somit auf diese ganzen Aufstände, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat.
Ja, ihr blickt ja auch im Film zurück auf Transformationsbewegungen. Dazu möchte ich gleich kommen, aber vor allem sprecht ihr ja auch im Film mit AktivistInnen und mit WissenschaftlerInnen, habt ihr gesprochen, so auch über die Klimakrise. Was sind so die Fragen, die ihr da aufwerft in dem Film und auch in den Gesprächen mit den ProtagonistInnen, die da zu Wort kommen?
Also in der ersten Hälfte geht es um die Frage, warum die Regierungen nichts gemacht haben, um den Klimawandel einzudämmen. Es war ja alles bekannt seit mindestens 50 Jahren. Und trotzdem sind die Emissionen immer weiter angestiegen, in einer ziemlich geraden Linie, die sich überhaupt nicht beeindrucken hat lassen von den Klimakonferenzen oder von sonst irgendwas. Die ist einfach immer weiter nach oben gegangen. Und wir haben zum Beispiel mit Julia Steinberger aus Lausanne, die an der Universität in Lausanne unterrichtet, geredet, oder mit Andreas Malm, der auch Professor in Lund ist und wichtige Bücher geschrieben hat zum Thema Klimaaktivismus. Und dann haben wir aber auch mit organisierten Arbeiterinnen gesprochen und anderen Aktivistinnen. Matthias Schmelzer und Esteban Servat zum Beispiel.
Du hast gerade gesagt, ihr habt mit organisierten ArbeiterInnen gesprochen. Das ist ja auch das, was LabourNet TV vor allem bislang auch in den Blick genommen hat. Ihr blickt in euren Film auf internationale Arbeitskämpfe. Und nun widmet ihr euch auch in dem Kampf gegen die Klimakrise und zieht da oder macht da auch eine Verbindung auf, die bislang ja, wenn man sich so das anschaut, was die Gewerkschaften in den letzten Jahren so in den Blick genommen haben, bislang wenig passiert ist, also das auch miteinander zu verbinden. Wo seht ihr da auch das Potenzial, wenn man sagt, man verbindet Arbeitskämpfe mit dem Kampf für Klimagerechtigkeit und gegen den Klimawandel?
Ja, also um den Zusammenhang zu verstehen, muss man irgendwie, also in dem Film geht es dann so weiter, dass wir dann eben fragen, warum haben die Regierenden nichts gemacht und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, für das Klima zu retten im kapitalistischen System? Und dann arbeiten wir halt heraus mit Hilfe von diesen Expertinnen, dass es keine Möglichkeit gibt, Klimaschutz zu betreiben im Kapitalismus, weil er eben so funktioniert, wie er funktioniert und auf Wachstum angewiesen ist und Ressourcenverbrauch. Und deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass wir selber die Produktionsmittel übernehmen müssen, und zwar die Produktion von dem, was wir wirklich brauchen, und den Rest weglassen müssen. Und wenn wir die Produktionsmittel übernehmen müssen, dann geht es natürlich nur, wenn alle mitmachen. Also wenn sich die Klimabewegung und die Arbeiterinnenbewegung zu einer gemeinsamen revolutionären Bewegung zusammentun, um das zu schaffen. Also darum geht es, und da ist der Zusammenhang, also der logische Zusammenhang zwischen den beiden Bewegungen.
Also besteht dieser Zusammenhang in dem, was auch zu einem Slogan geworden ist, System Change, not Climate Change. Also es braucht eine Transformation des Systems, und ihr blickt ja in dem Film auch zurück auf Transformationsbewegungen, die es da schon gegeben hat. Du hast vorhin im Hinblick auf den Titel des Films, Der laute Frühling, auch angesprochen, dass natürlich auch so ein Verweis auf den arabischen Frühling ist. Was also sind das für Transformationsbewegungen, auf die ihr auch zurückblickt, wo ihr sagt, so davon kann man auch etwas lernen oder sich motivieren lassen vielleicht?
Ja, also man kann sich sicherlich davon motivieren lassen, dass Leute sich wehren und die Verhältnisse nicht so hinnehmen. Es gab ja auch vorher und auch heute wahnsinnig viele massenhafte Widerstandsbewegungen. Aber wir analysieren es halt in dem Film auch so, dass diese Bewegungen letztlich gescheitert sind, weil sie zwar in manchen Fällen dazu geführt haben, dass eine Regierung gewechselt ist, aber dass es nichts an den Lebensverhältnissen geändert hat und auch keinen Systemwandel herbeigeführt hat. Und wir fragen den Film halt, warum, und kommen dann zu der Antwort, dass wir eben die Verhältnisse nicht verändern können, wenn sich das nicht auf die Sphäre der Produktion ausweitet. Also es war immer so, dass diese, zum Beispiel der arabische Frühling, dass da die Protestbewegungen dann besonders viel Gewicht hatten, wenn auch Arbeiterinnen gestreikt haben gleichzeitig und sich solidarisiert haben. Das passierte jetzt übrigens auch im Iran ganz massiv. Aber es hat eben nicht wirklich zu Veränderungen geführt, weil es eben keine Revolution war, weil die Leute die Produktionsmittel nicht übernommen haben und sozusagen dann nur die Regierung gewechselt ist, aber nicht das System. Und die Frage ist eben, wie schaffen wir es, dass wir wirklich ein anderes Produktionssystem etablieren können. Eines, wo wir eben keine schädliche Produktion mehr haben und keine überflüssige Produktion. Also das heißt, eines, wo wir wirklich dann so produzieren können, dass es eben in Einklang ist mit der Natur.
Und diese Frage werft ihr eben im Film The Loud Spring auf, und zwar mit Hilfe auch von so animierten Sequenzen, die ja so in die Zukunft blicken, in der ihr beschreibt, wie die tiefgreifende gesellschaftliche Transformation aussehen könnte. Wie konkret werdet ihr denn da? Also gebt ihr eine Antwort auf diese Frage oder mehrere gar?
Na, wir malen halt so ein revolutionäres Szenario an die Wand, und zwar für Berlin, weil wir da wohnen, haben wir uns ausgedacht, was eigentlich passieren müsste, damit es sich zu einer Revolution ausweitet, der nächste Aufstand, die nächste große Demo. Dann würden halt die meisten Leute aufhören zu arbeiten, sich dem Protesten anschließen und dann eben ihre Betriebe übernehmen. Und die Leute würden sich in Versammlungen organisieren und so eben selber ihre, das sicherstellen, dass sie das haben, was sie zum Leben brauchen.
Und was würdet ihr meinen, wen es da braucht zur Mobilisierung, also mit so dem Blick auf Gewerkschaften, die ja die ArbeiterInnen dann eben aufrufen, mobilisieren, organisieren? Wo seht ihr da auch diesen Kampf so stehen, den Klimakampf da eben auch wirklich so in die Sphäre der Arbeit mit reinzunehmen, um da zu einem Systemwechsel zu gelangen?
Du meinst jetzt, wie man die Kluft zwischen der Situation jetzt und der revolutionären Situation überbrücken könnte?
Ja. Und auch, wie die Gewerkschaften sich da bislang auch verhalten und so positionieren, wenn es darum geht, auch für die Klimafrage mitzumobilisieren, die mitzudenken, und überhaupt, wie aktiv sind die denn eigentlich gerade im Organisieren?
Ja, also es ist ja leider so, dass es gibt ja nicht die Gewerkschaften, sondern verschiedene Strömungen und auch verschiedene Gewerkschaften, und ich glaube, dass die meisten Gewerkschaften eben in Deutschland eben sehr sozialpartnerschaftlich agieren, das heißt, dass sie sich sehr als Co-Manager fühlen und dass es für sie eigentlich nur darum geht, die Arbeitsplätze an ihrem Standort zu erhalten und dafür eigentlich bereit sind, ziemlich viel mitzumachen und gar nicht so politisch denken. Ich hatte zum Beispiel mal eine Veranstaltung, da war jemand von Parents for Future da, der in der Automobilindustrie arbeitet, und der hat es total kritisiert, dass dass der DGB den Fridays for Future Jugendlichen da nicht den Rücken gestärkt hat, als sie angefangen haben, jeden Freitag zu streiken. Er hat gesagt, der DGB hätte ja sagen können, ja, wir nehmen euch als Gewerkschaftsmitglieder auf, dann habt ihr mehr Legitimität, wenn ihr am Freitag streikt und so. Und das haben die DGB-Gewerkschaften aber nicht gemacht. Also die Gewerkschaften müssen viel, viel politischer vorgehen, als sie es im Moment machen. Und wir brauchen auch Gewerkschaften, die bereit sind, politisch zu streiken und sich eben so wirklich mit der Klimabewegung an einem Strang zu ziehen. Aber das passiert halt ja sehr punktuell, aber und vor allem wird es auch nicht von oben kommen, denke ich, in den Gewerkschaftsstrukturen, aber es gibt natürlich viele Leute in den Gewerkschaften, die sich dafür engagieren. Und es gibt zum Beispiel jetzt auch so eine Gewerkschaft, die heißt Umweltgewerkschaft. Und das sind Arbeiterinnen, die sich in Richtung organisieren. Und es gibt auch Klimagewerkschafterinnen, die in Verdi organisiert sind. Also es gibt natürlich Leute in den Gewerkschaftsstrukturen, die versuchen, das voranzutreiben, diese Einheit oder dieses Zusammengehen mit der Klimabewegung. Aber grundsätzlich ist das Problem mit den meisten, ja, mit den meisten DGB-Gewerkschaften, dass sie eben gar nicht so denken, sondern einfach nur die Produktion sichern wollen, egal was.
Und für alle Gewerkschaftsfunktionäre, Funktionärinnen, die da vielleicht auch noch festhängen in diesem Denken, sei vielleicht ja euer Film empfohlen, Der laute Frühling, The Loud Spring, eine Produktion von euch, von LaborNet TV. Der Film reist nun rum, auch mit dir. Du bist zum Beispiel heute Abend in Leipzig im Cineding und zeigst da deinen Film um 19 Uhr. Was habt ihr denn auch noch vor mit diesem Film, wenn es auch so um Verfügbarkeit geht? Auf LaborNet TV kann man ja die Filme auch meist sehen. Werdet ihr den Film da auch noch für alle veröffentlichen oder was ist so auch das Vorhaben noch?
Ja, also es gibt super, super, super viele Anfragen. Es gibt immer mehr Leute, die den Film zeigen wollen. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate so der Film wird jetzt noch ein paar Monate in Kinos laufen oder bei Veranstaltungen. Wir organisieren auch einen Launch von der englischsprachigen Version in England für Januar und dann auch noch eine Rundreise mit dem Film in Italien. Also es wird dann noch so ein bisschen mehr Aufführungen geben, auch in anderen Ländern. Und dann wollen wir ihn auf LaborNet TV veröffentlichen, so wahrscheinlich im Sommer 2023.